Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte. Ich habe heute wieder ein besonderes Format, nämlich Bauexperte trifft Bürgermeisterkandidat. Ich sitze heute hier mit Marc Binnewies, Bürgermeisterkandidat für die Stadt Nordhorn, und möchte heute gerne einmal erfahren, wer bist du? Warum hast du dich überhaupt entschieden zu kandidieren? Und was erwarten wir, wenn du gewählt worden bist?
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Schön, dass du heute da bist. Als erstes einmal würde ich gerne dich noch etwas besser kennenlernen, nämlich den Menschen hinter dem Kandidaten. Wenn du einmal erzählen magst, wer bist du und was sollte man unbedingt über dich als Mensch wissen?
Ja, vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Freut mich sehr, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich vorzustellen. Wer bin ich? Marc Binnewies. Ich kandidiere für die CDU, bin aber erst zum Wahlkampf eingetreten in die CDU, war vorher parteilos, wohne seit langer Zeit in Nordhorn, bin hier als Kind aufgewachsen, groß geworden, habe hier mein Abitur gemacht, dann studiert, rausgegangen, meinen beruflichen Werdegang gegangen und bin mit meiner Familie jetzt wieder seit dem Jahr 2000 hier in Nordhorn. Ich habe 3 Kinder, eine große eigene Tochter, sind alles meine eigenen Töchter, ja, aber ich habe noch 2 Pflegekinder aufgenommen, die sind 14 und 9 Jahre alt und ja, wir wohnen in einem vom Tobias Stahl gebauten Haus nebeneinander für die gesamte Familie.
Ja, das war sehr spannend, also es ist ja ein paar Jahre her, als wir zusammen diesen Weg gehen durften und ihr seid tief verwurzelt hier in der Grafschaft in Nordhorn aufgewachsen und so wie ich euch kennenlernen habe, dass ihr sehr gerne auch in Nordhorn lebt. Wenn du uns einmal mitnimmst auf deinen beruflichen Werdegang, was hast du für Stationen durchlaufen und gab es irgendwie einen Moment in der Vergangenheit, der dich besonders geprägt hat?
Also beruflich ist es so, ich habe ja 1992 BWL-Studium abgeschlossen und war danach im Bank- und Behördenwesen lange unterwegs. Erste Zeit in Düsseldorf, später mal in Frankfurt. Hatte dann das Glück, dass ich im Organisationscontrolling, Personalbereich, in all diesen Fachbereichen in einer Führungsposition arbeiten konnte und hatte dann das ganz, ganz große Glück, 2012 nach Osnabrück zu gehen als Leiter der dortigen Niederlassung und bin dann im letzten Jahr, weil sich wieder Veränderungen absehbar waren, gewechselt und bin jetzt zuständig für das gesamte Filialgeschäft der Deutschen Bundesbank, was ich fachlich steuere mit unseren 31 Filialen und 1400 Beschäftigten, die wir da haben. Du hattest noch gefragt, das war das Thema, was mich da besonders geprägt hat. Meintest du das mehr im privaten oder mehr im beruflichen Umfeld?
Sowohl als auch. Also manchmal gibt es ja so einen prägenden Moment. Also bei mir war es die Berufswahl. Studiere ich Betriebswirtschaft, Architektur, Bauingenieur. Am Ende ist es Wirtschaftsingenieur gewesen. Das kann aber natürlich auch was Privates sein, was dich sehr geprägt hat. Also gab es da irgendwo so einen Moment in deinem Leben, wo du dich immer wieder dran zurückerinnerst?
Was mich sehr stark geprägt hat im privaten Umfeld war, als wir das erste Pflegekind aufgenommen haben. Mädchen damals, 1 Jahr alt, die ist jetzt 14 Jahre alt. Und irgendwann war klar, dass sie ein besonderes Kind ist. Und irgendwann drängte der Pflegekinderdienst drauf, dass dieses Kind nicht bei uns bleiben könnte, weil sie aufgrund ihrer Entwicklung einfach von uns nicht gemanagt werden kann. Ne? Also sie wäre so schwierig, dass sie. Und dann hatten wir tatsächlich eine Phase, wo wir sie abgeben mussten. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe danach extrem mit meiner Frau zusammen gekämpft, dass wir dieses Kind wiederkriegen. Das ist uns dann glücklicherweise gelungen, weil wir gemerkt haben, es geht nicht ohne und für sie geht es auch nicht ohne. Und das ist etwas, was mich prägt, weil ich einfach sage, nimm die Entscheidung anderer Menschen nicht einfach hin. Stell dich dahin und wenn es dir wichtig und wertvoll ist, kämpfe dagegen an mit allem, was du dann hast. Und wir hatten Glück, wir hatten Erfolg und sie ist immer noch bei uns, 5 Jahre später immer noch und es läuft und wir sind hochzufrieden mit dieser Situation. Das war für mich ein prägendes Erlebnis.
Ja, das ist also sehr, sehr gut nachzuvollziehen, sodass man einmal diese Bindung haben möchte, was wofür man wirklich kämpft, aber jetzt auch einfach nicht Entscheidungen, egal ob es von der Behörde oder von wem auch immer ist, akzeptiert, sondern sagt, wenn einem es wirklich wichtig ist, dass man dafür kämpft.
Ja, auf sein Bauchgefühl hören, ne? Dass man einfach sagt, was sind die Werte.
Ich würde gerne noch eine Frage dazu stellen, weil ich glaube nicht, dass das jedem klar ist. Was ist genau die Bundesbank? Was macht ihr dort? Was ist die Aufgabe, dass halt die Hörer, die diesen Podcast hier verfolgen, auch verstehen, was ist die Bundesbank und was machst du da genau?
Also die Bundesbank ist eine oberste Bundesbehörde, die hat ihren Sitz in Frankfurt und macht da die Geldpolitik oder den Zahlungsverkehr. Und ich bin im Wesentlichen zuständig für die Abwicklung des Warenzahlungsverkehrs. Wir haben ja Milliarden Umsätze. Wir sind ja in Deutschland immer noch ein bargeldintensives Land. Mhm. Wir betreiben 31 Filialen, wo wir eben das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf wieder reinnehmen. Wir prüfen das auf Umlauffähigkeit und auf Fitheit, ob es also wieder auszahlungsfähig ist, und zahlen es dann wieder aus. Also wir halten den Geldkreislauf, den Bargeldkreislauf im Schwung. Und da stecken natürlich ganz viele Themen hin wie Sicherheit und all diese Logistik, Produktionsaspekte. Und das ist mein Job, dass ich das fachlich, also vor allem Thema Kosten und Prozesse steuere. Das mache ich zu 80% von zu Hause aus, weil dieser Job das ermöglicht. Und das ist für mich ein ganz spannendes Thema.
Schön. Wie kommt man dann zur Kommunalpolitik? Du hattest gerade ja schon gesagt, du bist jetzt noch nicht so lange politisch aktiv, sondern bist jetzt zu dieser Wahl eingestiegen. Wie kam es dazu? Hat sich das Ganze entwickelt? War das schon immer dein Ziel? Wie bist du überhaupt zu der Kommunalpolitik gekommen?
War nie mein Ziel.
Okay.
War auch keine Option für mich eigentlich. Als ich gesehen habe, gelesen habe, dass Thomas Berling nicht mehr will, dass er nicht mehr weitermachen wird, habe ich gedacht, da entsteht eine Chance, eine Lücke. Und wir hatten 15 Jahre SPD-Bürgermeister und ich denke, es ist einfach mal eine gute Zeit zu wechseln. Ich habe vieles in der Kommunalpolitik verfolgt. Ich war selber nicht aktiv, aber ich habe vieles verfolgt und viele Stimmen wahrgenommen und dachte, jetzt ist eigentlich mal der Punkt, den Versuch zu starten. Und die CDU hat mit mir gesprochen, die Stadtspitze, die Fraktionsspitze, und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Weg tatsächlich mal gemeinsam gehen. Wir probieren das aus. Und wir hatten auch lange diskutiert, ob ich parteilos oder parteigebunden in das Rennen gehe. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass es ihnen lieber wäre, wir machen das parteigebunden, habe ich dann gemacht. Und so sitze ich jetzt hier und heute bei dir.
Welche Werte und welche Motivation treiben dich an, auch unabhängig von der Politik?
Also im beruflichen Umfeld ist es ganz klar das Thema Mut, das Thema Vertrauen, Zusammenarbeit, Transparenz, so das sind so für mich die Treiber. Mhm. Ich habe einen unheimlichen Drang zu gestalten und zu verändern. Im familiären Bereich sind es natürlich andere Dinge. Das sind die klassischen Werte, die wir dann auch alle als Familienmenschen da mitbringen.
Ja. Wie sieht deine private Seite aus? Was machst du einmal, wenn du nicht arbeitest?
Im Moment mache ich fast gar nichts anderes.
Das glaube ich, im Wahlkampf.
Ich habe ja schon ein bisschen viel von meiner Familie erzählt und da ist natürlich auch ganz, ganz viel Zeit drin. Mhm. Was mir unheimlich Spaß macht, ist, wenn wir den gemeinsamen Urlaub haben. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und früher war ich auch sportlich aktiv, wesentlich stärker aktiv, muss ich auch wieder hin. Ich hoffe, wenn der Wahlkampf vorbei ist, dass ich da wieder stärkere Chancen habe, mich einzubringen.
Was machst du sportlich?
Früher war ich viel Einzelläufer unterwegs, weil ich beruflich halt sehr stark gebunden und unterwegs war. Aber ich habe bei Vorwärts Nordhorn Tennis gespielt. Ich habe in meiner Jugend bei Vorwärts Nordhorn Fußball gespielt, meine Zeit lang bei HSG Handball. Weil alles mit Ball macht mir viel Spaß.
Oh. Also einmal die großen Vereine Nordhorn in so ziemlich allen Ballsportarten. Ja, sehr schön. Wir kommen einmal zum zweiten Block. Warum kandidierst du und wofür stehst du? Warum möchtest du überhaupt Bürgermeister der Stadt Nordhorn werden und warum gerade jetzt?
Also, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Mir ist Veränderung, Gestaltung sehr wichtig. Und was mich unheimlich antreibt, ist die gesamte demografische Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft haben, aber die wir vor allen Dingen auch in Nordhorn haben werden. Wir werden in den 8 Jahren Bürgermeisterzeit deutlich, deutlich den Altersdurchschnitt nach oben ziehen. Das heißt, wir haben wesentlich mehr alte Menschen, wesentlich weniger junge Menschen, die für die Alten dann da sind. Und wenn wir da nicht gegenarbeiten, wenn wir alles so weiterlaufen lassen wie bisher, dann gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich in 8 Jahren ein anderes Wohlstandsniveau haben werden als jetzt, und zwar niedrigeres. Also wir werden eher schrumpfen. Denn wir sind letztendlich darauf angewiesen, dass wir einen Zuzug haben von Menschen oder dass die Menschen, die hier sind und gut ausgebildet werden, bei uns bleiben, dass wir tatsächlich uns als Stadt auch insgesamt weiterentwickeln, um auch diese Veränderungen ausgleichen zu können.
Wie könnte man da für Zuzug sorgen? Was wären da so Maßnahmen, die man machen könnte, um jetzt die Entwicklung positiv darzustellen in den nächsten Jahren?
Das sind ja meine wesentlichen Themen. Das eine ist das Thema eben Wirtschaft und das Ausweiten von attraktiven Arbeitsplätzen, sodass Menschen zu uns kommen. Aber vor allen Dingen auch das Thema, die Menschen, die hier sind. Ich denke, wir haben in Nordhorn viele, viele gute Schulen, viele starke Abgänger, die studieren wollen. Und dass wir zumindest im gewissen, wenn auch eingeschränkten Umfang, denen auch hier Möglichkeiten anbieten sollten, dass sie auch hier bei uns studieren können.
Das wäre toll. Also ich bin jetzt seit einigen Monaten hier im Volleyball aktiv als quasi Manager der ersten Mannschaft. Und da haben wir genau das Punkt, dass halt junge Spielerinnen halt hier aufwachsen, größer werden und dann irgendwann der Punkt kommt, dass sie halt natürlich auch studieren möchten, weil man nicht ein Leben lang Volleyball spielen kann. Und dann verlieren wir die, weil einfach die nächsten Hochschulen und Universitäten so weit weg sind, dass dann halt diese Kombination aus Leistungssport und Studium schwierig ist hier an diesem Standort. Und das wäre aus dem Gesichtspunkt natürlich toll, aber natürlich aus eigenem Interesse auch die eigenen Mitarbeiter. Wir haben jetzt duale Studenten, wo halt einfach der Weg dann zum Studienort relativ weit ist, wenn sie dann in Osnabrück, in Hannover oder so das duale Studium machen würden.
Ja, und du weißt es, wie es ist, wenn man einmal rausgegangen ist, ne, aus der Region und dann irgendwo in Osnabrück, Münster studiert und dann über Praktika und so weiter die potenziellen Arbeitgeber wieder kennenlernt. Viele, viele kommen dann auch nicht wieder. Ne? Ja. Wir werden sicherlich, wenn wir Bachelorstudiengänge anbieten, das als Auftragnehmer der Hochschulen machen. Ne? Ja, also wir würden versuchen, in Kooperation mit Münster oder Osnabrück, ähnlich wie Campus Ling, etwas im kleinen Stile hinzubekommen. Es geht ja auch nicht darum, dass man zig Hunderte oder Tausende von Studierenden hier hat, sondern einfach ein kleines Angebot erstmal als Anfang schaffen. Ja. Das wäre so, in diese Stoßrichtung würde es für mich gehen.
Also tolle Idee, würde mich sehr, sehr freuen, wenn man das umsetzen könnte. Wofür stehst du persönlich und warum bist du aus deiner Sicht der richtige Kandidat für dieses Amt?
Also ich bringe eine sehr starke Wirtschafts- und Verwaltungserfahrung mit. Ich war lange im Behördenwesen tätig. Ich habe diese ganzen Strukturen kennengelernt. Ich kann Wirtschaft, ich kann Finanzen. Und ich bin über viele, viele Veränderungsprozesse auch in meinem eigenen beruflichen Werdegang gelaufen. Und ich denke, das bringe ich mit, weil ich mein Fokus tatsächlich auch insbesondere auf Führung und Leitung der Verwaltung setzen würde. Mhm. Da will ich hin.
Also die ideale Kombination aus Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung.
Ja, so würde ich das beschreiben.
Das hört sich doch toll an. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für die Stadt Nordhorn?
Das ist das, was ich eben schon gesagt habe im Grunde genommen. Also, dass wir in diese Überalterung gehen. Dass wir uns da auf dieses Thema stärker einrichten müssen, auf die Bedürfnisse dann der zunehmend größer werdenden Gruppen der älteren Menschen. Das ist das eine. Und dass wir eben das ein Stück weit ausgleichen und unterstützen. Und das sind für mich die Herausforderungen. Natürlich werden das Thema Finanzen, in welche Projekte wollen wir investieren, dass wir auch da mal unsere Prioritäten einfach mal neu justieren. Also Nordhorn hat eine tolle Entwicklung als Tourismus-Wasserstadt. Aber für mich ist das Thema jetzt, ich will nicht sagen am Ende, das ist in der Betriebswirtschaft, sagen wir, dass unsere Cash-Cow, ne, die liefert. Ne, da kriegen wir Rendite. Aber da muss man überlegen, wie viel investiere ich mehr rein, wie viel kriege ich dafür zurück? Oder muss man nicht mal einen Fokus auf andere Themen nehmen? Will ich nicht andere Wirtschaftszweige mir mal ins Auge nehmen und versuche, da zu investieren, damit wir auch, ich nannte es vorhin, attraktive Arbeitsplätze zurückgewinnen und bekommen?
Ja.
Denn im Tourismus muss man natürlich ehrlicherweise sagen, was da dran hängt, Gastronomie, Hotelgewerbe und so weiter. Das sind natürlich auch Arbeitsplätze, die in ihrem Gehaltsniveau nicht ganz an der Spitze stehen. Ne?
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und wie möchtest du mit Bürgern, mit Unternehmen oder Vereinen zusammenarbeiten?
Also einmal Führung Richtung eigene Mitarbeiter, denke ich, bin ich durch die ganzen Jahre, die ich auch die verschiedensten Stile gesehen habe, habe ich mich zu einem, ich sag mal, relativ modernen Führungsstil entwickelt. Also ich schaue sehr stark auf die Mitarbeiter situativ und ich bevorzuge die agilen Werte. Das wirklich auch ein offenes Mindset zu haben. Und ich sehe vor allen Dingen auch flache Hierarchien als erforderlich an und ich fokussiere sehr stark auf Teamleistungen und führen durch Zielen, durch Vereinbarungen, dass man in diese Richtung da steuert. Die anderen Führungsstile, wenn du so schaust, auf wie arbeitest du mit anderen zusammen, mit Unternehmen, mit Verbänden, mit Vereinen. Da ist ganz klar für mich wichtig, Transparenz und Teilhabe. Mhm. Dass man offen über die Dinge spricht, dass man alle Informationen gibt, dass man es eben nicht hinter geschlossenen Türen macht und dass man versucht, so viele wie möglich in die jeweiligen Entscheidungsprozesse mit einzubinden.
Mhm. Wenn du uns einmal erklären magst, was verstehst du unter einem offenen Mindset?
Dass wir bereit sind, die Dinge, so wie sie sind, nicht immer als gegeben zu setzen und nicht immer in den festen gleichen Strukturen zu bleiben. Mhm. Nicht immer nur zu sagen, ich muss das immer so haben, wie es jetzt ist. Und wir brauchen da eine wesentlich höhere Flexibilität. Und ich glaube, gerade so im Behörden- und Verwaltungswesen binden wir sehr viele Menschen an uns, die Dauer gewohnt sind, die Beständigkeit lieben, die deshalb zu uns kommen. Und die haben natürlich häufig auch genau diese Gedanken, es muss alles so sein, wie es bisher. Es war schon immer so.
Klar.
Ich bin ein Mensch, der die Chance sieht und nicht die Risiken. Ich sehe die Lösung und nicht die Probleme. Und das ist das, was ich mit dem offenen Mindset anspreche.
Ja, also die guten deutschen Tugenden, Stetigkeit, Gewissenhaftigkeit, die uns ja ganz viel gebracht haben, ein bisschen aufzuweiten, dass wir auch mutig sind, Innovationen auch mal ertragen und halt dort vorausschauen.
Auf jeden Fall, die Welt ändert sich um uns gerade brutal schnell, wenn wir auf alle Themen schauen, wie Digitalisierung, KI und so weiter und so fort. Und wenn wir da stehen bleiben, wo wir aktuell sind, dann wird es schwierig.
Ja. Was unterscheidet dich von den anderen Kandidaten, beziehungsweise warum sollten die Wähler dich wählen und nicht einen der anderen?
Also ich schätze die anderen Kandidaten menschlich sehr, das muss ich wirklich sagen. Und ich denke, alle drei sind auch so aufgestellt, dass man jederzeit zu ihnen kommen kann. Ne? Sie hören zu, sie sind aktiv, sie gehen auf die Bürger zu, sie wollen auch Dinge bewegen. Aber ich nehme eine andere Perspektive ein. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde versuchen, die Impulse für die Städteentwicklung neu zu geben, wirklich auch große Ziele anzusteuern, ambitionierte Ziele. Mhm. Nicht in diesem Klein-Klein zu verbleiben, wo ich im Moment auch die Politik und die Stadtverwaltung häufig wahrnehme in den Diskussionen, wirklich auf kleinster Ebene. Ich möchte nicht am Ende über 500 Euro für irgendeinen Verein diskutieren. Das sind nicht die Entscheidungen, die dort zu treffen sind. So sehe ich das, sondern wir müssen versuchen, mit Blick auf die Zukunft, was auf alles auf uns zuläuft, dahin zu kommen, dass wir wirklich einen Entwicklungssprung machen.
Ja,
also da sehe ich mich eindeutig als den besten Kandidaten.
Also als Visionär, wir erleben das in vielen Gemeinden, Städten in der Grafschaft, natürlich der Bahnanschluss, der sich jetzt ja hoffentlich bis Dezember bis Emlichheim hier erstreckt und darüber hinaus bis nach Holland, der ja ein großer Mehrwert ist. Aber es sind gefühlt viele Projekte jetzt abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss, sodass ich deine Meinung teile, dass man jetzt größer denken und wieder auch als Visionär nach vorne denken muss. Wie entwickelt sich das große Ganze? Und das ist das, was du dir zutraust und gerne für Nordhorn machen würdest.
Also das Thema mit dem Campus ist eine Vision. Ich habe natürlich aber auch ganz, ganz konkrete Zielvorstellungen beim Thema Wohnen beispielsweise. Also wirklich Wohnraum schaffen, über das Thema Nachverdichtung, auf Möglichkeiten zu suchen, günstiger Wohnraum anbieten zu können. Also da habe ich ganz konkrete Vorstellungen. Also das ist nicht nur eine Vision, sondern das ist auch ein tatsächlich, sagen wir mal, operatives Ziel, was man ansteuern kann.
Wir gehen mal da tiefer drauf ein, was uns erwartet, wenn du gewählt werden würdest, weil das ist genau die nächste Frage. Was wären deine drei wichtigsten Projekte? Und gibt es irgendwas, was du direkt in den ersten 100 Tagen anstoßen möchtest, wenn du gewählt worden würdest?
Ich greife das mit den 100 Tagen als erstes mal auf. Man würde von mir in den ersten 100 Tagen fast gar nichts merken.
Okay.
Warum? Natürlich gibt es bestimmte Außenauftritte. Das Thema der Repräsentation bleibt davon ja ungelöst. Aber tatsächlich, denke ich, ist diese große Verwaltung, die da ist, mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den festen Strukturen, die dort sind, ich müsste da erstmal reingehen. Ich müsste reden, zuhören, Beziehungen aufbauen, Netzwerke aufbauen, die Dinge verstehen, die Prozesse verstehen. Und das dauert so viel Zeit, dass ich in den ersten 100 Tagen tatsächlich eigentlich nur mit der Informationsaufnahme beschäftigt wäre. Es kann sein, dass ich bestimmte Strukturen, die ich für erforderlich halte, in dieser Zeit schon anstoße. Aber das würde man außen nicht wahrnehmen. Denn auch so eine Behörde mit Themen wie Gleichstellung, Personalrat ist natürlich in ihren Entscheidungsprozessen und Umsetzungsprozessen extrem langsam. Aber das wäre etwas, was ich grundsätzlich angehen würde. Dann der erste Teil deiner Frage, was würde man sehen? Wir hatten jetzt schon zwei, dreimal das Thema Campus, das ist das langfristige Ziel. Ja. Dann hatte ich das Thema mit den attraktiven Arbeitsplätzen. Das lässt sich weniger schlecht messen, aber es lässt sich messen. Ne? Wie verändert sich die Arbeitsmarktsituation? Ja. Da würde ich sicherlich sofort in direkten Kontakt mit den Unternehmen gehen. Wo sind die Bedürfnisse? Wo sind die Probleme? Das aufnehmen, Erwartungshaltung abchecken. Aber natürlich noch nicht in konkrete Maßnahmen. Das kommt später. Aber das wäre auch sicherlich eine Baustelle, die ich sofort angehen würde. Und beim Thema Wohnen auch ganz klar. Mich intensiv nochmal mit der GEWE auseinandersetzen. Aber vor allen Dingen sehe ich auch die privaten Bauträger gefordert und würde es auch fördern und denen die Möglichkeit eröffnen, dass wir dieses Thema Wohnen ganz klar auch mit Zielen hinterlegen und sagen, wo wollen wir hin? Mhm. Wie viel Wohnraum wollen wir schaffen? Ja, welchen Wohnraum wollen wir schaffen? Ja. Und das wären Sachen, die ich auch auf jeden Fall in den ersten 100 Tagen angehen würde. Aber das würde man natürlich außen nicht so wahrnehmen.
Mhm. Klar, man muss erstmal reinkommen, die Mitarbeiter kennenlernen und natürlich das, genau wie du gesagt hast, die Vertrauensverhältnisse aufbauen, bevor man dann von außen groß was sieht. Ja. Aber das sind ja drei wirklich ganz konkrete Ziele mit dem Campus, mit den Arbeitsplätzen und mit dem Wohnraum, die auch, glaube ich, absolut den Zahn der Zeit treffen werden. Was ist deine langfristige Vision für die Stadt Nordhorn, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal 10 Jahre in die Zukunft schauen oder wir bleiben bei den 8 Jahren Amtszeit? Was sollte sich dort entwickeln?
Klingt jetzt paradox, aber ich sage mal so, wir sollten weiterhin eine lebenswerte Stadt bleiben. Also, dass wir in der Gesellschaft uns miteinander kümmern, dass wir zusammengehören, dass wir nicht anfangen auszugrenzen, dass die Attraktivität der Stadt so bleibt, dass wir eben hingehen können, unseren Grüngürtel behalten, unsere Fahrradstadt, Wasserstadt, all das weiterleben, aber dass wir in der Wirtschaftsleistung steigen, dass wir den Wohlstand sichern können, das, was wir jetzt haben, dass wir das behalten und dass wir in der Region einfach so wahrgenommen werden. Vielleicht gibt es Ergänzungen Richtung Niederlande zu anderen Kommunen, das muss man alles mal schauen.
Wenn wir jetzt nach 8, 10 Jahren zurückschauen würden, woran würden die Bürger erkennen, dass sie mit dir die richtige Wahl, die richtige Entscheidung getroffen haben?
Sie würden, wenn es kommt, mit dem Campus sicherlich, das ist ein Leuchtturmprojekt, dann aber auch sicherlich erkennen, wie es mit der regionalen Wirtschaft, welche Verbesserungen wir da haben, ob wir da Wirkung erzielen konnten und natürlich auch mit dem Thema der Wohnraumgestaltung. Aber es gibt im Grunde genommen auch viele andere Themen, die auf diese Themen wieder einzahlen. Kinder- und Jugendhilfe für mich ganz wesentlich. Thema Kita, U3, Betreuungsmöglichkeiten auf dem Nachmittag anzubieten, dass junge Familien entlastet werden, auch vielleicht in finanziellen Bereichen oder dass eben auch junge Mütter und junge Väter früher wieder in die Arbeit kommen können. Das ist für mich ganz wichtig. Das zahlt alles am Ende auf Thema Wirtschaft und Wohlstand ein. Aber auch diese Themen muss man intensiv aufarbeiten und da muss man auch investieren. Denn ich sehe es bei meinen Kindern, wir müssen da wirklich investieren, damit wir als Gesellschaft später auch wieder was zurückkriegen.
Ja. Wir kommen zum Ende des Interviews und ich würde gerne natürlich nochmal auf das Gebiet eingehen, was mich am meisten interessiert, das Thema Bauen. Du hast es ja immer wieder gesagt, bezahlbarer Wohnraum, den richtigen Wohnraum schaffen. Für viele Menschen ist das ja immer noch ein ganz großes Bedürfnis, das eigene Zuhause dort aufzubauen, Eigentum zu schaffen. Welchen Rat kannst du diesen Menschen geben, die darüber nachdenken, egal ob es jetzt eine Wohnung, ein Doppelhaus, ein Reihenhaus, ein Einfamilienhaus, aber in ihren eigenen Wohnraum zu investieren?
Eine gewisse Flexibilität, Veränderungsbereitschaft gehört dazu. Also man muss, wenn ich ein bestimmtes Traumhaus beispielsweise ins Auge fasse, das alleinstehende Einfamilienhaus mit 2000 Quadratmeter Grundstück, man muss sich seine Wünsche, Bedürfnisse da in der Stadt auch realistisch einschätzen und auch bereit sein zu Veränderungen. Und man muss auch versucht auf die Lösung zu schauen und nicht so sehr auf die Probleme, sieht die Chancen. Und jetzt entwickelt sich das ja so, wir haben eine starke Babyboomer-Generation, die werden sicherlich anfangen, ihre Häuser wieder auf den Markt zu geben. Da gibt es ja schon die ersten Tendenzen. Das muss man alles sehr genau sich anschauen, überlegen, wo sind dann meine persönlichen Chancen, wo gehe ich vielleicht rein. Vielleicht ist es dann doch nicht der Neubau, den du dir vielleicht eher wünschen würdest als Bauträger, sondern das alte Objekt, was saniert wird oder erstmal nur genommen wird und stehen gelassen wird. Geistig flexibel sein.
Ja.
Nicht einfach mit einer vorgefassten Meinung, so nur so kann es sein. Ja. Oder sich auch vielleicht von den hohen Kosten erstmal abschrecken lassen und das sagen, das kann ich ja nie im Leben tragen, sondern auch da nach Lösungen suchen. Natürlich immer nach tragfähigen Lösungen, das muss auf jeden Fall sein. Aber immer zu schauen, was passiert da? Denn wir wissen nicht genau, wie sich der gesamte Immobilienmarkt bewegen wird. Und ich halte das Thema Eigentum auch mit dem Blick Richtung Rente, Zukunftssicherung, Kostenentwicklung für einen ganz, ganz wesentlichen Baustein in einem persönlichen Leben. Also das muss man im Blick behalten. Also wer jetzt zufrieden ist und sagt, ich lebe gerne zur Miete, weil das für mich einfach bequem ist, einfach bequem, dann muss ich überlegen, wo stehe ich in 10 oder in 20 Jahren.
Ja, gerade bei der Mietpreisentwicklung, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren hier in der Grafschaft gehabt haben, ist natürlich keiner weiß, wie es nun weitergeht, aber dass die nun groß fallen wird in Zukunft, sehe ich nicht. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht machen wir noch einen kurzen Abstecher in das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was du genannt hast. Wie würdest du das lösen? Wie würdest du in Nordhorn bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen?
Wir schauen immer stark natürlich auf die GEWO. Ne? Die GEWO ist ja nun mal, hat einen relativ großen Wohnungsbestand mit, ich glaube, 1500 Wohnungen. Die sind in der Miete bei, im Schnitt, glaube ich, bei knapp 6 Euro. Problem ist natürlich, der Wohnungsbestand ist alt und die müssen transformieren und da wird ganz, ganz viel passieren und die GEWO wird nicht in der Lage sein, nach meiner Einschätzung, einfach aufgrund der eigenen Ressourcen, jetzt ganz, ganz viele neue Wohnungen zu bauen. Müsste auch nicht unbedingt deren Aufgabe sein, sondern da müssen wir als Stadt hingehen und sagen, okay, wir wollen das pushen, wir wollen das haben, wir gehen selber vielleicht auch mit in die Investition ins Risiko und besorgen weitere Grundstücke, stellen die dann wiederum den privaten Bauträgern, Investoren zur Verfügung und wir machen Vereinbarungen, dass eben nicht die klassische erste Neubaumiete dann herauskommt, sondern vielleicht auch andere Konditionen vereinbart werden, ne, dass man so eine Übergangslösung schafft, damit man überhaupt den Wohnungsmarkt entlasten kann. Auch das Frage der Standards und der Qualitätsniveaus und natürlich aber auch der Baugrößen. Jeder Quadratmeter kostet.
Ja,
und ich denke auch, die Nachfrage, wenn wir so das mal betrachten, nach Mikroapartments ist zum Beispiel sehr groß. Und wenn ich dann wieder komme mit dem Thema Campus, für Leute, die dann hier anfangen zu studieren oder für junge Menschen, die rausgehen aus ihren familiären Häusern, die wollen dann vielleicht erstmal nur ganz kleine, gut bezahlbare Objekte dann haben. Und da gibt es dann auch ganz andere neue Lösungen. Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsräume, mal anders denken.
Ja.
Nicht jeder seine eigene Parzelle. Das ist
ja, also dafür würden wir natürlich ganz viele Studentenwohnungen benötigen. Ich bin, glaube ich, mit 20 Quadratmeter angefangen im Studium, mit einer kleinen Küche drin. Dann war man irgendwann in der WG. Und klar, wenn das kommt, haben wir natürlich mal einen ganz neuen Bedarf in Nordhorn, wo wir auch Lösungen drauf haben müssen.
Und natürlich der Wechsel und die Veränderung bei den Älteren, die ja häufig in Häusern bleiben, A, natürlich emotional gebunden, aber B, wir bieten ihnen keine Alternativen. Den muss man ja ganz konkrete Angebote machen. Den muss man ja sagen, hier, guck mal, dieses Objekt haben wir für dich, hier kannst du mit reingehen. Hier haben wir keine Senioren-WG, jeder hat seine eigenen Bereiche, das ist ganz wichtig. Aber hier hast du kleinere Möglichkeiten oder etwas größere.
Ja.
Das muss man alles mit anbieten. Die können wir ja nicht sagen, gib dein Haus ab und dann schau mal zu, wie du da draußen irgendwas findest. Das funktioniert nicht. Und da sehe ich die Stadt auch in der Rolle als Dienstleister, als Vermittler informieren, für Transparenz sorgen, dass wir da tatsächlich auch ins Machen kommen.
Sehr schön. Gibt es ein letztes Statement, was du den Hörern bzw. deinen Wählern mitgeben möchtest?
Das Wichtigste ist, denke ich mal, wählen gehen. Wir haben das Glück in Nordhorn, ich sage es nochmal, dass wir bei den Bürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen aus meiner Sicht nur gute Leute haben. Woanders ist das vielleicht nicht immer so und deshalb durchaus von deinem Wahlrecht zur Stärkung der Demokratie Gebrauch machen.
Ja, dem schließe ich mich gerne an. Das ist ja der Grund dieses Podcasts, die Demokratie zu stärken. Liebe Hörer, geht am 13.09. wählen, informiert euch, hört euch die Interviews an, aber auch die Podiumsdiskussion und alles, was ja in den nächsten Tagen und Wochen noch ist. Und dann nimmt euer Wahlrecht in Gebrauch und geht am 13.09. wählen. Vielen Dank.
Danke, Tobias, dass ich hier sein durfte.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.